Einen wunderschönen guten Morgen meinerseits, liebe Geschwister. Schön, euch mal wieder zu sehen in einem kleinen schwarzen Punkt mit einem roten Punkt daneben. Ich möchte am Anfang ein kleines Quiz mit euch machen, um mal abzuchecken, ob ihr während der Corona-Zeit auch nicht völlig verblödet seid. Entschuldigung, wenn ich das so formuliere. Ich stelle euch ein paar Fragen und ihr müsst dann eure Schätzungen oder eure Antworten in den Chat schreiben. Ich habe vier Fragen. Die erste Frage ist, da sind so ein paar Kandidaten, von denen ich da denke, dass sie wissen, wer das weiß oder wer das ist. Wer ist der schnellste Mensch auf der Erde? Könnt gerne den Namen einfach in den Chat schreiben. Oh, von Lieder an alle. Aha, da war jemand der Erste. Ich glaube, Lieder an alle ist der Petrus. Ja, das ist richtig. Usain Bolt hat den 100-Meter-Sprint in 9,58 Sekunden geschafft. Das ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 37 km/h. Eine Maximalgeschwindigkeit von 44 hat er dabei geleistet. Das ist schon ganz schön schnell. Das ist ein Ziel, was man erreichen kann. Wenn man es erreicht hat und überbietet, dann kriegt man den Weltrekord. Wer ist der stärkste Mensch der Welt? Ich denke mal, das wird wahrscheinlich keiner von euch wissen. Das ist eher so ein Nischending. Elter Strigel Witt Simson, okay, nicht schlecht. Weiß jemand die wirkliche Antwort? Jesus, Mensch, hier ist ja richtig Kinderstunde am Start mit. Ja, tatsächlich der stärkste Mensch im Jahre 2019, der hat so ein Strongest Man Competition gewonnen, ein Amerikaner, Martin Slickes. Wer auch immer das ist, ihr werdet wahrscheinlich nie wieder von diesem Namen hören. Der hat ein Feuerwehrauto gezogen, der hat ein halbes Auto angehoben und noch so ein paar verrückte Dinge gemacht. Ist halt der stärkste Mensch von 2019. Ist bei dem Autoanheben fast verstorben, weil ihm ein paar Gehirnadern geplatzt sind. Das am Rande. Aber er ist der stärkste Mensch der Welt. Wer hat den längsten Bart der Welt? Oder schätzt mal, andere Frage. Nicht ich, keine Sorge. Das Bild ist echt, was ihr hier seht. Wie lang war der längste Bart? Markus, nicht schlecht. Okay. Schreibt mal rein, wie lang der längste Bart war, was ihr schätzt. Acht Feet, sorry. 1,5 Meter, nicht schlecht. 2 bis 3 Meter. Ich muss mal ganz kurz was an meinem Sichtbildschirm hier ändern. Ich bin sofort wieder da. So, wir haben noch weitere Vorschläge. 20 Meter, Burkhard. Vielleicht war es auch Christian. Tatsächlich, der längste Bart der Welt, den längsten Bart, war Anfang des 20. Jahrhunderts der Norweger Hans N. Lengseth. Wie auch immer der ausgesprochen wird, mit 5,33 Metern Bartlänge. Also das konnte man noch nicht mal mehr mit der Armlänge hinten kraulen. Das war ganz schön lang. Und jetzt letzte Frage. Wie lang waren die längsten Haare? Ihr könnt euch wahrscheinlich schon langsam denken, in welche Richtung ich gehe. Johannes, beziehungsweise die Eltern sind auch ein bisschen vorgeprescht. Wie waren die längsten Haare? Wie lang? Ja, Simson. 9 Meter. Hat noch jemand anderes einen Vorschlag? Einen nehme ich noch. 2,5 Meter. Tatsächlich gar nicht so lang. Nee, 30 Meter auch nicht. Ein Vietnamese, Tran Van Hai, 6,2 Meter. Eines lebendigen Menschen, die Haarlänge war 6,2 Meter. Ja, Mensch. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich glaube, diese Menschen, die ich euch hier aufgelistet habe, die haben eigentlich gar nicht die Weltrekorde in diesen Punkten abgegriffen oder gewonnen. Ich glaube, es geht um eine ganz andere Person, die auch in Corona-Zeit der Schließung der Friseure damit überhaupt gar kein Problem gehabt hätte. Es geht heute um Simson. Und ihr könnt schon mal aufschlagen, Richter, Kapitel 13 bis 16. Warum glaube ich, dass Simson der schnellste Mensch, der stärkste Mensch und der Mensch mit den längsten Haaren ist? Kurzer Vorschub. Ihr kennt die Geschichte alle. Simson fängt 300 Füchse und bindet sie immer zwei zu zwei, also immer zwei zusammen an den Schwänzen zusammen, mit Fackeln zusammen. Und Füchse, ich habe nachgeguckt, können so ungefähr 50 km/h laufen. Also ist er auf jeden Fall schon mal schneller als Usain Bolt, wenn man sich die Geschichte überhaupt mal irgendwie versucht vor Augen zu malen, wie man 300 Füchse gleichzeitig fängt und dann auch noch den einen festhält, während man den zweiten fängt und dann zusammenbindet und dann anzündet und losläuft. Also ist total verrückt. Auf jeden Fall schnellster Mensch. Stärkster Mensch, warum? Die Geschichte in Gaza, wo er die Säulen des Tempels von Dagon auseinanderdrückt. Ich habe das mal ein bisschen überschlagen. Wir wissen ja, dass da circa 3000 Menschen sind in diesem Tempel. Wenn wir jetzt überlegen, 3000 Menschen mit einem Durchschnittsgewicht eines Menschen, trifft auf mich nicht zu, 75 Kilo, macht das in Summe 225 Tonnen. Mit einem guten Reibungskoeffizienten von ungefähr 0,5, 0,6 für Steine wäre das ungefähr so krass, wie wenn der Simson an eine Ecke des Eiffelturms geht, den anhebt und dadurch umschmeißt. So stark war Simson. Das müssen wir uns mal vorstellen, was das überhaupt für Dimensionen sind. Ja, Simsons Haare, das ist jetzt nur als Aufhänger so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lang seine Haare waren, aber sie müssen mindestens eine Wachstumszeit von ungefähr 20 Jahren gehabt haben. Ich weiß nicht, wie lang Haare sind, wenn sie 20 Jahre wachsen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Aber ich denke schon ganz schön lang. Ich möchte zu Anfang, weil ich denke, dass der Text ein wenig zu lang ist, um ihn komplett vorzulesen, möchte ich mit euch die Geschichte so ein bisschen wie in der Sonntagsschule versuchen, bildhaft zu erzählen und danach ein paar Punkte daraus nehmen, die wir für uns mitnehmen können heute an diesem Sonntag. Und ich habe dazu ein paar Bilder mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen und es wird auch gezeigt. Wunderbar. Zu Anfang, hier geht's automatisch weiter. Ja, dann machen wir das so. Zu Anfang, ich bin sofort soweit. Hier klappt alles wieder wie am Schnürchen. Egal, wir machen das jetzt so. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Ihr kennt ja die Geschichte der Richter. Es gibt immer wieder diese Spirale. Israel wendet sich von Gott ab und tut Dinge, die böse sind in den Augen des Herrn. Dann züchtigt Gott Israel, indem er Feinde schickt, die sie unterdrücken oder die ihnen militärische Niederlagen bringen. Die Midianiter, die Amalekiter und so weiter. Dann bittet Israel um Vergebung und fleht Gott an um Rettung. Und dann schenkt Gott irgendwie Rettung durch eine Person, meistens durch diesen Richter hier im Richterbuch. Und das sind Menschen, die das Volk anführen, um gegen die Unterdrücker zu kämpfen. Und so ist es auch hier bei der Geschichte von Simson in Richter Kapitel 13. Das ist nur schon das siebte Mal, dass wir von diesem Anfang der Spirale lesen, aber die Kinder Israels, Richter 13,1, taten wieder, was böse war, in den Augen des Herrn. Und der Kreislauf beginnt hier erneut, zum siebten Mal. Was passiert? Ihr seht hier das Bild, die Israeliten wenden sich fremden Göttern zu. Bei Simson geht es um die Unterdrückung der Philister. Und das ist Philister leben im Westen des Landes, seht ihr hier. Das Dunkelbraune ist das Gebiet der Philister und sie unterdrücken die Israeliten 40 Jahre lang. Und die Geschichte beginnt damit, dass es erstmal gar nicht um Simson geht, sondern um Simsons Eltern, die in Zorea leben. Manoah, ein Daniter, ein Volk, was unter den Israeliten nicht ganz so beliebt ist, wie wir bei Jakob lesen. Und es geht um seine Frau. Und diese beiden, dieses Ehepaar, können keine Kinder bekommen. Sie sind unfruchtbar. Was passiert? Der Engel des Herrn, ich habe den hier mal angepasst, vernünftig, der Engel des Herrn erscheint der Frau von Manoah und kündigt ihr ein Kind an. Aber mit ein paar Auflagen. Er sagt, dieses Kind darf kein Wein, kein starkes Getränk und nichts Unreines essen. Und es darf sich nicht die Haare schneiden und die Haare dürfen nicht geschnitten werden. weil er ein Gottgeweihter ist, ein Nazireer. Er soll ein Mann Gottes werden. Er soll Israel aus der Hand der Philister retten. Und Manoah, der Mann von der Frau, die eigentlich unfruchtbar ist, der kann das irgendwie gar nicht glauben. Und er würde gerne, dass der Engel des Herrn selber nochmal vorbeikommt und mit ihm redet. Weil er auch gerne wissen möchte, wie er das Kind erziehen soll. Also, der Engel des Herrn kommt nochmal und dann holt die Frau Manoah herbei. Und Manoah redet mit dem Engel des Herrn und er erklärt nochmal, wie sie das Kind zu erziehen haben. Und was jetzt passiert, ist so ein bisschen typisch, was wir häufig in der Bibel lesen, dass die Menschen, die Gott sehen oder einen Engel, sagen, hey, bleib doch hier, wir essen zusammen. Aber der Engel des Herrn will nicht mit ihm essen, weil er will sich nicht auf diese Ebene des Menschen heruntersetzen. Er will lieber ein Brandopfer haben von Manoah für den Herrn. Also, was macht Manoah? Er macht dieses Brandopfer, dieses blutige Opfer für den Herrn. Und was passiert dann? Der Engel des Herrn fährt in diesem Feuer hinauf in den Himmel. Ein unglaubliches Wunder. Plötzlich ist er weg und Manoah und seine Frau bekommen es plötzlich mit der Angst zu tun. Das war wirklich Gott. Wir haben wirklich Gott gesehen. Was passiert? Simson wird geboren. Simson, der Name steht für, oder die Übersetzung für Sonne, für Sonnenschein, kleine Sonne. Und das Kind wuchs heran. Man sieht auch schon hier auf dem Bild, er wird ein ziemlich behaarter Typ. So ein stattlicher, braungebrannter, kleiner Sunnyboy mit ordentlich Muskeln bepackt. Und es geht direkt mit der ersten Story los. Simson geht hinab nach Timnat, wo er von den Töchtern der Philister, also eigentlich von den Feinden, eine Frau sah. Und die wollte er heiraten. Die hat er gesehen und dann dachte er sich, die will ich heiraten. Also geht er wieder zurück zu seinen Eltern, sagt, hier, da habe ich diese Frau gesehen. Bei den Feinden, da in Timnat, bei den Philistern. Aber ich habe die gesehen, ich will die heiraten. Nehmt sie mir doch bitte zur Frau. Und irgendwie, das seht ihr ja auf dem Bild, die Eltern sind irgendwie nicht so begeistert und gehen aber dann letzten Endes doch mit ihm hinunter nach Timnat. Und da passiert dann diese Story, die weltbekannt ist. Simson begegnet dem Löwen, zerreißt ihn wie ein Lämmlein. Und erzählt seinen Eltern aber nichts davon. Er ist Nazireer, er darf eigentlich nichts Unreines, nichts Totes anfassen. Aber er tötet ihn. Und auf dem Rückweg nach der Hochzeit kommt er wieder da vorbei. Und dann findet er den Honig da drin und kostet ihn. Er ist süß. Er gibt's auch seinen Eltern, aber er sagt wieder nicht, wo er diesen Honig her hat. Also er merkt, irgendwie ist das nicht so ganz richtig. Irgendwas ist da komisch, ich erzähl's nicht. Und weiter geht's. Ja, dieses große Hochzeitsfest mit der Frau der Philister in Timnat steht an. Und da musste ich kurz überlegen, hey, eigentlich sind das ja deren Feinde. Simson geht nach Timnat hinab und heiratet dort eine Tochter seiner Feinde. Und dann wird er da von diesen 30 Gefährten begleitet. Und er macht dieses Rätsel mit ihnen. Von dem Löwen und von dem Honig. Und sie verstehen es nicht. Und sie merken, wir kriegen das nicht raus. Also was machen sie? Sie bedrohen seine Frau. In der Zeit der Hochzeit, des Hochzeitsfests, des Hochzeitsmahl, bedrohen sie die Frau. Und die hängt Simson in den Ohren, bis er ihr endlich sagt, was das Geheimnis dieses Rätsels ist. Dadurch erfahren dann die 30 die Lösung. Und Simson verliert die Wette um diese 30 Kleider, um die sie gewettet haben. Simson ist ganz schön erbost, aber er muss die Wette einhalten, also geht er nach Askelon, 37 Kilometer entfernt ungefähr, tötet dort 30 Männer, auch 30 Gegner, 30 Feinde, 30 Philister, um an diese 30 Festkleider zu kommen und bringt sie zu den Männern von Timnat. Die freuen sich natürlich. Simson, ja, irgendwie ein bisschen angespitzt, irgendwie ein bisschen zornig, ein bisschen beleidigt. Zum einen, weil er die Wette verloren hat. Zum anderen, weil seine Frau, mit der er gerade verheiratet wurde, ihn schon hintergangen hat. Also, was macht er? Ende von Kapitel 14 lesen wir das. Er ist zornentbrannt und geht erstmal wieder zum Haus seines Vaters. Weiter lesen wir dann Anfang von 15, dass er sich irgendwie doch wieder zurück zu der Frau begeben möchte. Und dann ist aber folgendes Problem. Der Schwiegervater hat die Frau schon an jemand anderen abgegeben, an eine seiner Gefährten. Das freut den Simson natürlich gar nicht. Was macht er? Impulsiv wie er ist, schnappt er sich ein paar Füchse, ein paar 300 in kürzester Zeit, bindet immer zwei zusammen, zündet die an und zerstört so eine riesige Menge von Ernte der Philister. Und Getreide und Olivenbäume und vieles wird dadurch zerstört. Das lesen wir in Anfang von Kapitel 15. Was passiert dann? Was passieren muss? Natürlich rächen sich die Philister nicht an Simson, sondern an dem Haus seiner, wie soll man sagen, Ex-Frau, waren ja noch nie richtig zusammen, aber doch irgendwie verheiratet. Sie brennen das Haus des Vaters und der Tochter nieder und sie damit mit. Dann ist Simson wieder an der Reihe. Was macht er? Ganz krass, 15 Vers 8, ich fand diese Formulierung so verrückt. Und er, Kapitel 15, Vers 8, und er zerschlug ihnen Schenkel und Hüften mit gewaltigen Schlägen. Also irgendwie ein krasser Typ, der irgendwie heiß auf Prügel und Verprügeln und Rache und so ist. Aber auch dann, es beruhigt sich das alles irgendwie und er zieht nach Etam zu einer Felskluft, wo er für sich allein ist. Er zieht sich irgendwie ein bisschen zurück. Das einzige Problem ist, dass von diesen ganzen Schlägereien und Tumulten und Füchsen und Schenkelzerschlagungen in Timna die Philister noch was mitbekommen haben. Und sie ziehen mit einem Heer bis nach Lehi, also in das Gebiet der Israeliten, und fordern von den Israeliten, hey, gebt uns euren Simson. Der macht hier ganz schön viel Chaos und sorgt für Unfrieden. Und dann total schockierend irgendwie. Das Volk der Israeliten, in Vers 11 lesen wir das, 3000 Israeliten ziehen nach Etam zu dieser Felsenkluft zu Simson und sagen, hey Simson, lass uns dich binden, lass uns dich den Philistern aussetzen. Und so ein bisschen nach dem Motto, ja, wir werden dich schon nicht töten, wir binden dich nur mit neuen Stricken und führen dich zu den Philistern hinaus. Also irgendwie denkt man da schon, hä, Simson, lässt du das einfach so mit dir machen? Dein eigenes Volk kehrt sich gegen dich, fesselt dich und lässt sich den Philistern, den Feinden aus. Du bist doch eigentlich der Mann, der für das Volk kämpft und sie kämpfen gegen dich. Was passiert? Als die Philister ihren Gefangenen entgegenkommen sehen und schon anfangen zu jubeln, da zerreißt Simson die Fesseln. Und dann bekommt es die Philister plötzlich ganz schön mit der Angst zu tun. Er nimmt einen Eselskinnbacken, der gerade so hier auf dem Boden rumliegt, und er schlägt von jetzt auf gleich 1000 Mann. Auch das muss man sich mal vorstellen. Waren die alle gleichzeitig bei ihm? Haben die ihn umringt und einer nach dem anderen? 1000 Mann zerschlägt er. Das Kapitel 15 schließt dann in Vers 20 mit der Aussage, und er richtete Israel zur Zeit der Philister 20 Jahre lang. Und irgendwie ist das mir ins Auge gesprungen, weil eigentlich bei den Richtern das immer am Ende des Lebens geschrieben steht und errichtete XY Jahre und Ende war's. Aber bei Simson steht's irgendwie noch da, obwohl er noch lebt. Kapitel 16 geht noch weiter mit Simson. Aber da beginnt der Abstieg, der Verfall, der Untergang, weiß es nicht, von Simson. Es wird berichtet, dass er zu einer Hure nach Gaza eingeht. Die Philister bekommen irgendwie Wind davon. Was macht er? Er flieht mit dem Stadttor auf den Schultern 60 Kilometer weit nach Sorek. Verrückter Typ. Und lernt da mal wieder eine Frau kennen. Er verliebt sich in Delilah. Das Problem mit dieser Delilah ist aber, dass sie einen Deal mit den Philistern hat. Die Philister aus Gaza sind ihm hinterhergezogen und wollen sich rächen an ihm für alles, was er gegen sie getan hat. Und Delilah bezirzt ihn und macht ihm schöne Augen und verwickelt ihn und flechtet seine Haare oder was auch immer und will immer wieder sein Geheimnis erfahren, warum er so stark ist. Dreimal ist er immer wieder in diesem Punkt, ach, ich sag's dir, und dann ist es doch eine Lüge. Dann sagt er es ihr nochmal und dann reißt er sich doch wieder los. Und langsam wird die Delilah ein bisschen ungeduldig und hängt ihm in den Ohren, bis Simson endlich sein Geheimnis verrät, leider, und ihm die Haare geschoren werden. Seine Kraft weicht von ihm und die Philister ergreifen ihn und werfen ihn mit ausgestochenen Augen ins Gefängnis. Und am Ende dieses Lebens von Simson soll er nochmal bei der Philisterfeier über diesen Sieg, über Simson, über Israel, den Pausenclown spielen. Und er fleht noch einmal um Kraft und zerstört den Tempel und tötet sich und alle Philister, die in diesem Tempel sind, mit ihm. Und mit diesem Mord, mit dieser Tat in Gaza tötet er mehr als in seinem ganzen Leben, als er jemals getötet hat. Seine Brüder graben ihn aus diesen Leichenhaufen und Trümmern hervor und begraben ihn im Grab seines Vaters. Soweit zu der Geschichte. Und ich möchte jetzt mit euch 4 Punkte abarbeiten, die ich glaube, die man ein bisschen anwenden kann auf diese Geschichte. Wie kann man diese Geschichte auf uns heute beziehen? Wie kann man diese Geschichte übertragen auf uns heute? Was gibt es da für Sichtweisen? Erstmal, was gibt es für Sichtweisen? Wir können bei Simson lernen, dass die Menschen damals zu heute gar nicht groß verschieden sind. Sie sind genauso moralischer Abschaum, wenden sich genauso als Gottesvolk gegen sein Volk. Aber wir können auch irgendwie neue Vorstellungen von Gott machen, was er zulässt, welche Wege er seine Männer gehen lässt. Das ist die erste Sichtweise. Die zweite Sichtweise ist auch sehr interessant, ist, dass Simson irgendwie immer wieder als Hinweis auf unseren Erlöser Jesus Christus dargestellt wird. Er ist gekommen, schon vorher angekündigt, einer unfruchtbaren Frau. Bevor er überhaupt geboren wurde, war er schon jemand besonders Auserwähltes und er sollte Israel von der Unterdrückung befreien. Simson war auch einer, der angekündigt wurde und gilt so ein bisschen als Abschattung, als Vorläufer auf unseren Herrn Jesus. Besonders interessant an diesem Punkt ist, dass der Engel des Herrn, von dem hier in Kapitel 13 steht, dass das tatsächlich Jesus ist. Ganz kurz, warum ist das Jesus? Sein Name, wunderbar. So wird Jesus auch in Jesaja genannt. Jesaja 9, Vers 5. Sein Name, wunderbar, Ragott. Rätselhaft und doch irgendwie noch verborgen, aber er wird einst offenbart. Das ist der erste Punkt, warum das Jesus ist. Der zweite Punkt. Jeder normale andere Engel, ein Engel des Herrn, hätte verweigert, dass dieses Brandopfer für ihn geopfert wird. Engel wollen nicht die Ehre haben, sie wollen die Ehre an Gott weitergeben. Da lesen wir auch in der Offenbarung immer wieder Gegebenheiten, wo die Engel sagen, wo Johannes die Engel anbeten möchte und sagt, nein, ehrt Gott. Ein normaler Engel, ein Bote des Herrn würde dieses Opfer verwehren. Und dann noch der Punkt in Vers 22 von Kapitel 13, wo sie sagen und erkennen, als er durch dieses Feuer, durch dieses Opfer, was dem Herrn gilt, in den Himmel fährt, wir haben Gott gesehen. Die dritte Möglichkeit, auf die ich heute auch so ein bisschen eingehen möchte, wie man das übertragen kann, ist, dass Simson erkennen muss, dass die Philister nicht nur um ihn herum kämpfen, gegen ihn kämpfen, sondern auch in seinem Herzen drin ein Kampf geschieht. Er ist stark angefochten. Es geht um den Kampf des Glaubens. Dazu möchte ich eine Begebenheit nachher betrachten. Und als letzter Punkt, Simson als Person, die den Unterschied zwischen dem Volk Gottes und den Feinden kennt. Also ein Bild für die Gemeinde des Herrn und für die Welt. Dieser Unterschied Israel, Philister, Gemeinde, Welt. Und Luther sagt da nicht ohne Grund zu, dass das Volk Israel im Alten Testament, im Alten Bund, wie die Kirche im Neuen Testament ist. Simson, der sein Leben lang um die Freiheit des Volkes Israel kämpft, gegen die Götzen der Philister, gegen Geld, Macht, Unzucht, Ehre, Egoismus, Simson wehrt sich, dass die Gemeinde nicht dem Geist der Welt unterliegt. Und ich habe jetzt 4 Punkte, die wir gemeinsam durchgehen. Einmal Simsons Kampf gegen den Löwen als Bild dafür, wie wir mit dem Teufel kämpfen oder wie wir gegen Sünde kämpfen. Dann Simson in seiner Partnerwahl. Er hatte viele Partner, da können wir uns ein bisschen was zu angucken. Dann 3. Punkt, Simsons Leben unter den Feinden, sein Leben unter den Feinden, so wie wir als Christen in der Welt leben. Und da, was ich auch so für mich über die Predigt geschrieben habe, Simson, die kleine Sonne in der dunklen Welt. Und der 4. Punkt, Simsons Fallen, seine Buße und sein Aufstehen. Und zu diesem 1. Punkt, Simsons Kampf gegen den Teufel, was wir davon lernen können, möchte ich nochmal Kapitel 14, Vers 5b und 6 lesen. Und als sie an die Weinberge bei Timnat kamen, siehe, da begegnete ihm ein junger, brüllender Löwe. Da kam der Geist über ihn, so dass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse. Und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er verriet aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Simson begegnet hier auf dem Weg nach Timnat hinab, auf dem Weg zu diesem fremden Volk, einem jungen, kräftigen Löwen. Das ist kein alter, klappriger Zootiger, sondern ein gefährlicher, echter, wilder Löwe. Und was macht Simson hier? Er guckt sich nicht um, sucht den nächstbesten Baum, um zu fliehen, um hochzuklettern. Nein, er geht darauf zu, auf den Löwen zu und zerreißt ihn, wie wenn man ein Lamm zerreißt. Wichtig ist hier noch hinzuzufügen, dass er es in der Kraft Gottes tut. Der Geist des Herrn kam über ihn. Warum möchte ich das vergleichen mit dem Kampf gegen den Teufel? Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 8 auch von einem Löwen, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Es geht um den Teufel, es geht um unseren Widersacher. Und die Frage ist an dich und mich, was machst du, wenn du dem Löwen, wenn du dem Teufel begegnest? Fliehst du? Nein. Vers 9. Wir sollen im Glauben widerstehen, 1. Petrus 5, Vers 9. Wir sollen gegen ihn kämpfen, weil der Löwe bzw. der Teufel damit nichts anfangen kann. Womit sollen wir kämpfen? Wir haben die Waffenrüstung, Epheser 6. Wir müssen sie nur nutzen. Wir haben den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Natürlich noch ein paar mehr, aber ich möchte auf diese besonders eingehen. Kannst du mit diesen 3 Rüstungsgegenständen umgehen? Glaubst du fest, bist du felsenfest von deinem Heil überzeugt? Hast du feste Heilsgewissheit? Bist du dir deiner Rettung bewusst? Wir müssen da als Christen, als Kinder Gottes ein ganz klares Ja zu haben. Ja, ich bin errettet. Und der dritte Rüstungsgegenstand, das Schwert des Geistes, kannst du damit umgehen? Wir müssen Gottes Wort ganz genau kennen, um zu wissen, wie wir es schwingen müssen, welchen Vers wir wann raussuchen müssen, wie wir damit ganz klar schneiden können, wo es wichtig ist, um alle Geschehnisse um uns herum in dieser Welt richtig einordnen zu können. Und was passiert, wenn wir dem Teufel widerstehen? Er flieht, beziehungsweise wir können ihn besiegen. Jakobus 4, Vers 7, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Also wenn wir dem Teufel widerstehen, nicht fliehen, nicht umkehren und wegrennen, sondern widerstehen, dann flieht er vor uns. Aber wenn wir schwach und wackelig auf unseren Beinen sind, dann kann er uns angreifen. Dann macht er 1, 2 Sätze und hat uns am Nacken. Und Geschwister, irgendwie leben wir echt in einer Zeit, wo alles irgendwie immer gottloser wird. Überall um uns herum geschieht Mord. Ich rede von Abtreibung. Kinder werden abgetrieben in einer Menge. Das ist unglaublich. Die Homo-Ehe wird legal. Überall um uns herum geschieht Unzucht und es ist noch nicht mal mehr Klatsch oder Tratsch. Und was wir auch letzte Woche Sonntag gehört haben, Sterbehilfe wird plötzlich durchgesetzt, wird legal. Und wir dürfen wie Simson durch den Geist Gottes mit dem Schild, Helm und Schwert stark sein, aber Achtung, in ihm, nicht aus uns selbst. Und wenn wir in ihm stark sind, dann kann uns auch so eine leichte Corona-Krise, so ein leichter Wind nicht aus der Fassung bringen oder an unserem Fundament wackeln. Jesus hat in Lukas 21, in seiner Endzeitrede, viele Leiden, viel Verfolgung, viel Unterdrückung angekündigt. Das wird nicht schön. Und lasst uns auf diese Zeit vorbereiten und kampferprobt sein. Seid stark, aber in dem Herrn. Epheser 6, Vers 10. Kämpfe wie Simson in Gottes Kraft. Und Werner Gitt hat zu diesem Abschnitt mal eine Geschichte erzählt von einem bekannten Missionar aus Afrika, die eine Freizeit in der Steppe gemacht haben. Und sie wollten da wilde Tiere sehen und abends einen wunderschönen Sonnenuntergang fotografieren. Also die waren da mit so einem Bus unterwegs, ein paar Zelten, wollten dann abends ein paar Fotos machen vom Sonnenuntergang. Und als sie zurück zu ihrem Zelt, zu ihrem Camp, zu ihrem Lager wollten, stand plötzlich ein Löwe vor ihnen. Und die hatten Kinder dabei, Frauen. Gut, Männer hätten auch keine große Chance gegen Löwen. Aber was machen sie? Zwei Möglichkeiten: weglaufen oder, wie Simson gemacht hat, drauf zugehen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich formiert, die Männer vorne, Frauen hinten und Kinder in der Mitte und sind auf den Löwen zugegangen. Die Frauen haben hinten Lieder gesungen, Lieder des Heils, Jesus lebt, er hat gesiegt. Und Gitt hat dann erzählt, die Menschen, dieser Löwe war so verblüfft. Er hat es noch nie erlebt, dass jemand, der bedroht wird von ihm, plötzlich auf ihn zugeht, als wäre nichts gewesen. Und was macht der Löwe? Springt in den nächsten Busch und ist weg. Er kennt nur Flucht und marschieren auf den Löwen kennt er nicht. Also widersteht dem Löwen, so flieht er vor euch. Kommen wir zum zweiten Punkt, Simsons Partnerwahl. Schlag dazu auf, Richter 14, auch könnt ihr direkt offen lassen, genau. Ich möchte die Verse 1 bis 4 lesen und dann noch weitere. Und Simson ging nach Timnat hinab und er sah in Timnat eine Frau von den Philistern. Eine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er es seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe in Timnat eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister. Nehmt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater: Nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Vers 7. Als er nun hinkam, redete er mit der Frau und sie war in Simsons Augen recht. Vers 10. Und als sein Vater zu der Frau hinabkam, machte Simson dort ein Hochzeitsmahl, denn so pflegten es die jungen Männer zu tun. Simson ging in dieses fremde Volk der Philister zu dem Feind hinab und sieht da eine Frau und verliebt sich. Aber war das echte Liebe? Irgendwie scheint diese Liebe zu der Frau in Timna stark von der Optik dieser Frau abzuhängen. Vers 1, er sah eine Frau. Vers 2, ich habe eine Frau gesehen. Vers 3, denn sie ist recht in meinen Augen. Und Vers 7, sie war in meinen Augen recht. Er heiratete sie gegen den Willen seiner Eltern. Und sie ist auch noch von dem fremden Volk. Gott sagt ganz klar in 5. Mose 7, Vers 3, und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Was Simson hier tat, war ganz klar gegen Gottes Gebote und er hat es doch getan. Und ich finde es so cool, dass die Bibel hier zwischen den Zeilen ganz einfach und deutlich macht, was passiert, wenn man in der Partnerwahl die falschen Maßstäbe ansetzt. Und die Frage ist an uns, an dich, ich habe meine Partnerin schon, ist das bei dir auch so? Suchst du deinen Partner, deine Partnerin nur mit den Augen aus. Also suchst du vielleicht auch jemanden unter den Feinden, unter Ungläubigen? Lässt du deine Augen einfach so streifen? Wie Simson, der dann sagt, oh, die ist ja schön, die will ich heiraten. In Hohelied beschreibt eine Frau in Kapitel 3 die Suche damit, dass sie jemanden suchte, den meine Seele liebt. Ich suchte, den meine Seele liebt. Suchte jemanden aus Gottes Volk, wo nicht nur die Augen zusagen, sondern deine ganze Seele, dein ganzes Sein ihr gegenüber findet. Und ich glaube, man braucht da gar nicht so viele besondere zusätzliche Tipps geben. Dieser Satz, den meine Seele liebt, umfasst, glaube ich, schon ganz schön viel. Und was schlimm ist, dieser Vergleich zu der Löwen-Story. Der Löwe kann Simson nichts anhaben. Aber bei der Frau, bei seinen Augen wird er schwach. Die stärksten Männer, die stärksten Helden Gottes fallen bei ihren Augen, bei ihren Frauen. Und was hat solch eine Beziehung für Folgen? Er setzt bei der Heirat, das haben wir auch vorhin schon gehört, dieses Rätsel und seine Gefährten können es nicht lösen, bedrohen seine Frau, sie verrät ihn, obwohl die Hochzeit noch nicht mal zu Ende ist. Und am 7. Tag, wo die Feier eigentlich zu Ende gehen sollte, tötet Simson diese 30 Mann, um der Wette gleich zu werden und geht nach Hause. Diese Ehe fand nie richtig statt. Die Hochzeit war, Simson hat sich mehr um das Rätsel gekümmert und um die Tötung der 30 Männer, um seinen Wetteinsatz zu geben, als um seine Frau. Also ist die Hochzeit kaum vorbei und die beiden trennen sich schon wieder. Und was passiert? Die Frau Simsons wurde einem seiner Gefährten gegeben. Vers 20. Also sucht die an den Herrn glauben und die ihr von ganzem Herzen, von ganzer Seele liebt. Leider, das wissen wir auch, war das nicht Simsons einzige Frau. Und die Bibel schreibt später noch von der Hure in Gaza und Delila bei Sorek. Und die bringen ihn dann tatsächlich zu Fall, aber dazu später mehr. Der dritte Punkt heute. Simsons Leben unter Feinden. Simsons Leben in der Welt. Unser Leben in der Welt. Simson, die Sonne in dunkler Welt. Nachdem er irgendwo seinen Rachefeldzug gegen die Philister irgendwie berechtigt getan hat, finden wir Simson in Richter 15, Vers 8 einsam in dieser Felskluft wieder, verlassen von seinen Brüdern, von dem Volk. Gott hat ihn eigentlich erweckt, um Israel von den Feinden zu erlösen, aber irgendwie wird er von keinem unterstützt. Und dann, was wir auch schon gesehen haben, zieht sein eigenes Volk gegen ihn. So wie Mose am Berg Horeb, wie Elia am Berg Karmel oder wie Jesus im Garten Gethsemane. Wacht mit mir und betet, was machen die Jünger? Sie schlafen ein. Bei der Gefangennahme fliehen alle, er blieb allein. Und was können wir daraus lernen? Ich glaube, im Reich Gottes kämpft man oft alleine. Manchmal ist das vermeintlich eigene Volk sogar gegen einen, wenn wir uns manche Einstellungen der Kirche oder anderen Institutionen, die sich Christen nennen, anguckt. Manchmal ist Gottes Volk gegen einen und man steht alleine in der Welt. Und diese Israeliten, von denen wir hier lesen, die haben sich irgendwie schon mit dem Einfluss der Feinde abgefunden, mit dieser Unterdrückung. Die haben überhaupt keinen Widerstand mehr geleistet. Sie haben ihren Feinden geholfen. Sie hatten keinen Willen mehr zu kämpfen, obwohl Simson da war, der Starke, der Gesandte des Herrn. Und was können wir lernen? In Vers 14, der Geist kam über ihn, er zerreißt seine Stricke und dann hat er nichts in der Hand, um gegen die 1000 Philister zu kämpfen. Und dann liegt da ein Eselskinn backen. Wie kam der dahin? Da muss irgendwann mal eine Karawane vorbeigezogen sein. Ein Esel, der zu müde war, haben sie da liegen lassen, der ist verödet, gestorben. Und dann liegt da nur noch dieser Eselskinn backen gegen das Heer von Philister als Waffe. Und ich glaube, jeder Soldat, der da gegen Simson kämpfen wollte, hat zu Anfang darüber geschmunzelt und hat gedacht, was will er denn mit dem Eselskinn backen? Und ich glaube, so ist das auch bei uns heute. Simson schlägt mit diesem Eselskinn backen, der in der Welt oder unter den Feinden verachtet ist als Waffe gegen sie, schlägt er 1000 Mann. Einer nach dem anderen hat er getötet. Und ich glaube, uns geht's heute oft so mit Gottes Wort, dass die Menschen sagen, was ist das? Das ist ein 1000 Jahre altes Buch. Vertrocknete Seiten, vertrocknete Buchstaben. Aber wir wissen, dass es in Verbindung mit dem Geist des Herrn Unglaubliches bewirken kann. Es hat eine unbändige Kraft. Und Simson kämpft hier mit unfassbar schlechten Mitteln, wie David gegen Goliath, wie der Hirte gegen den Soldaten. Und warum kämpft er? Weil Gott auf seiner Seite ist, weil der Geist über ihn kommt. Und er traut sich als einziger, sich gegen diese Heeresmacht zu stellen. Die 3000 Israeliten hinten noch dran sehen das von Weitem, dass er sich losreißt und gegen sie kämpft. Und er kämpft, um die Ehre seines Gottes hochzuhalten. Und da möchte ich mich fragen und herausfordern, kämpfen wir auch für den Herrn, auch wenn wir mal allein in der Welt sind? Auf der Arbeit, im Gespräch, in unserem Umfeld, Verwandtschaft unter Ungläubigen. Oft ist es ja so, dass wir dann unsere ungläubigen Freunde mit zur Gemeinde nehmen wollen, zu irgendwelchen Veranstaltungen. Ja, da sind ja auch noch andere Christen, da können wir gemeinsam mit dem reden. Komm mal hier hin, der kennt sich gut in der Bibel aus. Aber kämpfen wir auch alleine? Gott ist es doch, der für uns kämpft. Lasst uns Salz sein in der Welt. Salz sein für die Welt. Lasst uns, wie Simson, als kleine Sonne in der Welt scheinen für unseren Herrn. Egal mit welchen Mitteln oder egal wie aussichtslos es doch scheint. Wir haben doch die frohe Botschaft des Evangeliums. Was jetzt interessant ist, hier ist jetzt dieser Abschnitt oder dieser Vers und er richtete Israel zur Zeit der Philister 20 Jahre lang. Und das leitet gut den vierten Punkt ein, der jetzt kommt. Diese 20 Jahre, die stehen nicht bei den anderen Richtern während des Lebens, sondern immer nur, wenn sie tot waren. Und irgendwie meint man, in Kapitel 16 ist Simson geistlich tot. Punkt 4. Fallen, Buße, aufstehen. Nachdem er 20 Jahre gerichtet hatte, fängt seine Ursünde plötzlich wieder an. Seine Augen fangen ihn plötzlich wieder ein. 16 Vers 1. Und Simson ging nach Gaza und er sah dort eine Hure und ging zu ihr ein. Und da ist die direkte Warnung an dich und mich. Wenn du schon lange mit einer Sünde gekämpft hast und sie irgendwann überwunden hast und gedacht hast, dass du sie völlig hinter dir lassen konntest, sei immer auf der Hut. Wir haben es gelesen, der Teufel geht umher und will uns zu Fall bringen. Glaub nie, dass du völlig frei bist und dass du völlig unanfechtbar bist. Und dann bekam er mit, dass die Feinde das irgendwie als Chance gesehen haben, ihn zu bändigen. Dann flieht er mit dem Stadttor und fällt irgendwie nur noch tiefer in die Sünde. Er kommt bei Delila an. Und die Fürsten, die durch seine Tat in Gaza irgendwie wieder neu erweckt wurden, gegen ihn zu kämpfen, die reisen ihm hinterher nach Sorek und bestrafen Delila und die bringt ihn zuletzt zu Fall. Und ich habe mich gefragt, wie verhält sich Simson bei alledem? Kriegt er das nicht mit? Gaza war irgendwie eine Warnung, wo er nochmal von weggekommen ist, wo er nochmal fliehen konnte. Aber Sorek, eine ähnliche Sünde, wurde ihm doch zum Verhängnis. Und ich finde das so cool, dass die Bibel hier nicht schweigt. Dass die Bibel nicht einfach das Kapitel 16 von Richter rauslässt, sondern dass es drinsteht. Und das ist für mich irgendwie auch nochmal ein Beweis für die Echtheit der Bibel. Auch solche Zeiten im Leben eines Dieners, unseres Herrn, werden nicht beschönigt, sondern sie werden aufgeschrieben. Seine Schwäche für Frauen. Und was macht er? Er spielt irgendwie mit der Sünde. Ich finde, wenn man das liest, denkt man sich, Simson, kriegst du denn gar nichts mit? Mach doch mal deine Augen auf. Die bezirzt dich doch total. Aber irgendwie ist er völlig blind. Anfangs zumindest bildhaft. Und er erzählt ihr dreimal etwas Falsches. In Vers 7 wird er mit frischen Sehnen gebunden. In Vers 11 mit neuen Stricken, die nie eine Arbeit getan haben. Vers 13, und wir merken, es kommt immer weiter näher zu dem eigentlichen Geheimnis, die 7 Haarflechten meines Hauptes mit Kettenfäden zusammengeflochten würden. Und dann, beim 4. Mal, gibt er ihr sein ganzes Geheimnis preis. Delilah hat irgendwie nur eine Absicht. Sie möchte ihn zu Fall bringen und Simson bekommt es nicht mit. Und diese ganze Geschichte erinnert mich irgendwie total an Sprüche. In Sprüche 6, Vers 24 bis 28. Um dich zu bewahren vor der bösen Frau, vor der glatten Zunge der Fremden, begehre nicht in deinem Herzen nach ihrer Schönheit und lass dich nicht fangen von ihren Blicken, denn um einer hurerischen Frau willen, kommt man an den Bettelstab und die Frau eines anderen gefährdet die kostbare Seele. Kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider in Brand geraten? Oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen? Oder Sprüche 7, 25 und 26. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihrem Pfade. Denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. Simson hat gedacht, er könnte mit dem Feuer spielen. Er könnte ihr immer mehr von dem Geheimnis preisgeben, ohne zu fallen. Simson war, wie wir in Vers 16 lesen, immer wieder alle Tage bei ihr. Bis er irgendwann merkte, dass er aufwacht, sich wieder frei rappeln möchte, aber merkt, wo ist meine Kraft? Der Herr ist von ihm gewichen. Er hat sein ganzes Geheimnis seiner Kraft, sein Geheimnis mit Gott, den, ich nenne es mal Nazirea-Code, hat er preisgegeben. Er schmeißt einfach alles weg, wie Esau, der für eine Suppe sein Erstgeburtsrecht verkauft Simson für die dritte Frau den Anrecht auf den Eintrag im Guinness-Buch der Weltrekorde für 4 Nominierungen. Und was auch beachtlich ist, es fing mit den Augen an und diese Augen werden ihm jetzt ausgestochen. Was sollen wir hieraus lernen? Warum steht das in der Bibel? Wir wissen, dass es einen Sinn hat, warum es hier steht. Wird er jetzt von Gott verworfen? Ein Mann Gottes fällt und Gott lässt einfach sein Gericht kommen? Nein, Gott züchtigt ihn. In Hebräer 12, Vers 6, das gleiche steht auch in Sprüche 3, Vers 12, steht, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Simson war sowas von verstrickt in Sünde, aber Gott gibt ihm im Gefängnis Raum zur Buße und Raum zur Umkehr. In Vers 22 lesen wir, aber das Haar seines Hauptes fing wieder anzuwachsen, sobald es geschoren war. Das ist irgendwie ein kurzer Satz und den überliest man schnell, aber ich glaube, da steckt ganz schön viel dahinter. In diesem Prozess des Wachstums seiner Haare arbeitete auch irgendwie die Beziehung zu Gott. Und im Gefängnis begann sein inneres Auge wieder anzusehen. Er war nicht mehr blind von dieser Delilah. Er erkannte seine Schuld, er erkannte seinen falschen Weg, er erkannte seine eigentliche Blindheit. Und die Geschichte berichtet dann am Ende von 16 über diesen vermeintlichen Sieg von den Philistern über Gott, der irgendwie durch ihren Götzen Dagon gekommen sein soll. Und Simson soll da zur Schau gestellt werden. Und wir sehen hier auch Gottes Botschaft an uns heute. Sünder dürfen Buße tun und Sünder dürfen umkehren. Simson darf umkehren. Simson weiß um den einzig wahren, lebendigen Gott, steht da zwischen den Säulen. Alle rufen zu Dagon und beten ihn an. Aber Simson weiß um den lebendigen Gott, ruft ihn an, mitten unter Feinden, und er rettet ihn. Er schreit zum Herrn. Aus dem Innern seiner Seele schreibt er zum Herrn. Ein Mensch erkennt Gott als einzigen an und ruft ihn an aus seiner Not. Und so dürfen auch wir immer wieder Buße tun, wenn wir gefallen sind. Wir dürfen umkehren. Gott lädt uns dazu ein. Und Simson erinnert mich auch irgendwie an den Schächer am Kreuz. Herr, gedenke doch an mich, Vers 28, gedenke an mich. Einer hat den Mut unter all den Sündern und betet, stärke mich noch einmal. Er erkennt irgendwie plötzlich zum ersten Mal seine eigene Schwachheit. Vorher beim Löwen, bei den Philistern und bei den anderen Geschichten, wo der Herr über ihn kam, hat er es irgendwie immer in seine eigene Tasche gesteckt. Aber jetzt erkennt er, Herr, ich bin schwach. Stärke du mich noch einmal. Man könnte jetzt Einspruch erheben über diesen Vers, dass er sich für seine Augen rächen wollte. Das steht in Vers 28 am Ende. Nur diesmal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine Augen rächen kann. Aber ich glaube, wir dürfen hier nicht zu schnell über Simson urteilen. Gott steht zu den Seinen und Simson war ursprünglich ein Gesandter des lebendigen Gottes, der jetzt irgendwie die Ehre des Herrn erhalten oder wiederherstellen möchte. Und Gott erhört ihn und über 3000 Menschen sterben und er auch. Und das ist auch wieder ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus, der im Tod den größten Sieg über die Feinde bringt und spricht, es ist vollbracht. Unser Herr Jesus erringt im Tod den größten Sieg über Hölle, Tod und Teufel am Kreuz für uns. Und was ist nun? Alle Feinde sind besiegt. Jesus, der Vollender der Erlösung, stirbt am Kreuz und rettet alle, die sich einmal zu ihm umkehren und die ihm nachfolgen. Er hätte 1000 Engel rufen können, wie wir es auch in diesem Lied singen, aber er sah die Milliarden Menschen, die verloren waren, für die er starb und hat es am Kreuz getragen. Jesus hat gesiegt. Und er ruft auch dich und mich immer wieder zur Umkehr. Komm, lass dich erretten. Komm in diese ewige Schar, die dann, wie Simson, in diese verlorene Welt hinausgeht, in diese gottlose Welt, wie Simson manchmal ganz alleine. Und wir haben die Botschaft für den Arbeitsplatz, für die Nachbarschaft, für die Verwandtschaft, für unser Umfeld. Du musst nicht verloren gehen. Es gibt Hoffnung, lass dich erretten. Und aus diesem Punkt möchte ich euch dazu ermutigen, immer wieder zu Gott umzukehren. Wenn ihr am Boden seid, wenn ihr glaubt, mich kann Gott nicht mehr retten, kehrt um zu Gott. Simson hat erkannt, dass er ein moralischer Versager ist. Aber sind wir das nicht auch? Und er wird, wie wir dann auch in Hebräer 12 lesen, und der Strich unter seinem Leben ist, dass er zu den Glaubenshelden des Alten Testamentes gezählt wird. Und ich möchte zum Schluss noch ein paar Fragen stellen, die ihr euch mitnehmen möchtet, bitte. Wonach erwählst du dir deinen zukünftigen Ehepartner? Lässt du nur deine Augen entscheiden? Hast du vielleicht sogar ein Problem mit deinen Augen? Lies mal Hiob 31 dazu. Hast du Angst vor dem Teufel? Das ist gut. Aber welche Strategie hast du im Kampf? Welche Strategie wählst du? Bist du gerüstet im Glauben, Wort und Heil? Bist du eine Sonne in deinem Umfeld? Bist du Salz für deine Nachbarn? Gehst du mutig in die Welt und kämpfst für die frohe Botschaft? Oder kommen vielleicht durch dich sogar noch schlechte Einflüsse an Gottes Volk heran, an die Gemeinde? Und zum Schluss liegst du vielleicht gerade am Boden, bist du ganz verstrickt in der Sünde und siehst es vielleicht sogar selber gerade gar nicht. Musst du noch etwas aus der Welt schaffen, was zwischen dir und Gott steht? Gott schweigt nicht über Sünde. Der Ungläubige wird verderben, aber dir, dem Gläubigen, geht er nach, reinigt ihn und läutert ihn. Amen.